Da ist er endlich. Der wirklich wichtige Podcast für alle Schönschwinger, Hacker oder Möchtegern-Hacker. Für alle Golffreaks und allen Liebenden dieses unglaublichen Spiels. Seid ihr bereit für verrückte Erlebnisse, echte Anekdoten, angeberischen Golffachwissen und tollen Techniktipps, die euer Spiel im Nu auf neue Höhen katapultieren? Dann nichts wie los. Hier sind sie. Zwei Berliner Brüder und beide Golf-Professionals. Florian und Steffen Zunker. Wir wünschen viel Spaß beim Golf-Podcast mit Zunker und Zunker.
Zunker und Zunker, der Golf-Podcast aus Berlin. Ich gebe mal ab nach Münster. Moin, Steffen.
Moin, Flo. -7 Grad irgendwie hier gewesen. Nach dem ganzen Regen friert nun alles zu, was da an Wasser runtergekommen ist auf unserem Golfplatz. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann das wieder auftauen soll. Wie ist es bei dir?
Heute Morgen -12 Grad in Berlin. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Und wir hatten ja auch vor ein paar Tagen diese unheimlichen Probleme mit diesem Hochwasser. Wir haben ja einen benachbarten Golfclub in der Nähe von Semlin, den Golfclub Magdeburg, und da mussten sie fluten. Also da ist der halbe Golfplatz jetzt völlig unter Wasser, jetzt wahrscheinlich unter Eis.
Ja, Wahnsinn.
Das dauert Wochen, Monate, bis der Spielbetrieb da aufgenommen werden kann.
Wahnsinn. Anyway. Nichtsdestotrotz, Zeit mit anderen Sachen zu verbringen, zum Beispiel Golf im Fernsehen schauen. DP World Tour fängt an im Dubai Creek Golfclub, ne? Genau. Also sie haben natürlich Südafrika schon ein bisschen gespielt, aber eigentlich beginnt immer in den Emiraten so ein bisschen die Saison. Den Platz hast du vor ein paar Wochen gespielt. Erzähl mal, wie ist der?
Ja, ich war Anfang November da mit tollen Leuten. Super, super Erlebnis. Spektakuläres Clubhaus, ne? In dieser Form von diesen Beduinenzelten. Die 18 entlang des Creeks war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Gar nicht so schwer zu spielen. Ich glaube, die werden den unheimlich tief schießen. Und so das Einzige, was ich so ein bisschen gedacht habe, in der Dubai Creek, ich habe den zum ersten Mal gespielt, da denkst du ja schon, dass so viele, viele Bahnen an diesem Dubai Creek entlang gehen. Also im Endeffekt war es, glaube ich, ein oder zwei.
Ja, aber, das ist aber immer das Fotomotiv dann am
Ja, ja, genau. Das ist so, ne? Dieses Signature Hole, die 18, toller
Schöner
Golfplatz.
Blick auf die Skyline, ne? Sieht man dann alles, ne?
Super, super Trainingsbedingungen, Weltklasse-Service, super Golfplatz. Da haben sie auch schon alles aufgebaut, ne? Mit Tribünen hochgezogen und allem drum und dran. War spektakulär.
Und jetzt, als du damals da warst im Dubai, übrigens noch eine ganz kurze Sache, Prognose, wie viele deutsche Siege dieses Jahr auf den Touren weltweit, was glaubst du?
Ich bin mal optimistisch, schmeiß mal 4 rein.
4, also ich sage, das ist sportlich, ich sage, Marcel Siem wird wieder gewinnen. Habe ich irgendwie so, ich weiß nicht warum, der ist so heiß, der Junge.
Heiß, der wird auch Dubai Creek spielt da mit, ich glaube Maxi Kiefer spielt auch mit, da spielen einige Deutsche mit. Ich glaube Top 10.
Na gut, schauen wir mal. Fenster. Als der Marcel Siem letztes Jahr in Indien gewonnen hat, ne? Da kam mir so ein Spruch, als wir so gedacht haben, an der 18, wie er so die Hosen voll hatte, ne?
Ja.
Kannst du dich erinnern, Par 5, wie er den vorlegen wollte, der war so schlecht vorgelegt. Da haben wir gesagt, was macht der denn da?
Ja, was macht der denn da?
das ist so ein legendärer Spruch aus dem Sportbusiness. Weißt du eigentlich, wer den gesagt hat?
Ja, und da freue ich mich riesig drauf, denn nämlich unser Gast heute, die Reporterlegende Bernd Schmelzer. Wir geben mal ab in die Nähe von München. Guten Morgen, Bernd. Super schön, dass du bei uns bist.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. München, -7 Grad darf ich vermelden und Golfplätze zugefroren.
Und diese Stimme, unglaublich, kriege ich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ja auch Wahnsinn. Der war, wie oft, Bernd, 11-mal bei Olympia?
Ja, also mit Sicherheit im Winter auf jeden Fall. Und das ist schon eine ganz okay. Das ist schon eine ganz okay Zahl. Wäre ja schön, wenn wir so viele Siege in diesem Jahr auf den Touren hätten, ne?
Insgesamt. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
Ich glaube, das ist unrealistisch.
Ja. Jetzt bei aller Freude ist natürlich jetzt, haben wir Dienstagmorgen heute, ne? Ist da vor 2 Tagen die große Legende Franz Beckenbauer verstorben. Du hast ihn kennengelernt. In deiner langen Zeit als Sportjournalist, ganz kurz, was war der Franz für ein Typ?
Ja, ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn sogar in mehreren Funktionen kennengelernt, als Trainer bei Bayern München, damals noch, als er übernommen hat, als Präsident natürlich, als Verantwortlicher des WMOKs für das Sommermärchen, also auf dem Golfplatz. Das ist ja für euch immer ganz wichtig. Genau. Da lernt man die Leute ja auch kennen. Und ich muss sagen, Franz ist ein absolut toller Mensch gewesen, der, was ja für den Journalisten eigentlich ganz gut war, in der Regel schlecht Nein sagen konnte. Also wenn man ihn gefragt hat, freundlich gefragt hat, kann man mit ihm ein Interview machen, dann hat er zwar erst gesagt, nein, heute geht's nicht. Und bei der dritten Nachfrage kam dann so, ach, du bist so lästig, ja, was magst du denn wissen? Ja, und da konnte man ihn auch schon mal in Griesbach auf der Golfanlage beim Präsidenten oder beim Kaiser Cup mal verfolgen. Am ersten Loch hat er gesagt, na, ich spiele heute Golf. Als er dann umgedreht hat auf der 9, als er dann durch war, hat er dann gesagt, ja gut, okay, was brauchst du denn? Ja, also drei Fragen gehen jetzt immer bei der Brotzeit. Franz Beckenbauer, sicherlich die Lichtgestalt. Kaiser trifft es, glaube ich, ganz gut. Und es war für mich wirklich ein Schock gestern, als ich das gehört habe, gestern Abend. Und da geht einer der ganz, ganz Großen seiner Zunft, ist leider von uns gegangen.
Wahnsinn. Leidenschaft für Golf hat er gehabt auch. So wie du, Bernd, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also er konnte es besser als ich. Das ist jetzt noch kein Kompliment, aber er konnte es richtig gut eigentlich. Und das hat man auch immer wieder gesehen. Es war seine große Leidenschaft, wenn er da stand mit Sonnenhut und so weiter und so fort auf den Golfplätzen. Also das war schon faszinierend. Auch da eine absolute Erscheinung.
Habe immer kennengelernt in Portugal, wo wir mal eine Golfschule hatten, an der Algarve. Und da kam er an, da war dieser Eagles Charity Golf Club, diese Wohltätigkeitsnummer. Und dann ist er aus diesem Auto gestiegen bei der Ankunft und hat jedem, der da vorne stand, egal ob es der Kofferträger war oder Rezeption, hat jedem die Hand geschüttelt, hat jeden persönlich begrüßt. Da habe ich gedacht, das ist ja unglaublich.
Ja, absolut feiner Mensch, war auch immer so. Also war auch bei diesen Veranstaltungen, wenn er da war, es ging ihm fast immer so ein bisschen so, als wenn es zu viel Trubel um seine eigene Person wäre. Alle wollten natürlich den Kaiser, den Franz sehen. Aber man hatte das ein oder andere Mal fast so den Eindruck, als wenn es ihm ein bisschen zu viel wäre, weil es ihm halt um die Sache ging. Ja, das war ja bei der Weltmeisterschaft genauso. Und das wollte er unbedingt schaffen, dass das nach Deutschland kommt. Das hat er geschafft. Und das war sicherlich auch eine der spektakulärsten Leistungen, finde ich, in der Nachschau aus der Ära Franz Beckenbauer.
Ja, super.
Total. Und er war ein super Golfspieler, wenn wir ein Thema Golf sind. Ne? Also ich glaube, Steffen und ich, wir können nach den vielen Jahren als Trainer auch irgendwie so ein bisschen beurteilen, wenn man so ein paar Golfschwünge sieht, in welche Leistungsecke das so geht. Und ich glaube, der Kaiser war wirklich, ich glaube, Handicap 5 hat er gehabt oder sowas. 4, 5. Nach dem alten Handicap-System damals schon, ne, Steffen? Der konnte Golf spielen, ne? Also das ist so einer der wenigen, wo also manchmal haben wir ja so das Gefühl, wenn man so ein paar Prominente sieht, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und denkst, okay, alles klar, Handicap 8. Hm. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus, der Schwung dafür, was ja nicht schlimm ist, aber der Kaiser konnte Golf spielen. Also das war schon beeindruckend, fand ich.
Und jetzt haben wir aber von dir, Bernd, haben wir keinen Schwung gefunden.
Gott sei Dank.
Ich habe wirklich gesucht. Ja. Und darum erzähl uns mal, wie bist du denn zum Golf gekommen? Wie ist das entstanden? Was spielst du für einen Golf? Erzähl mal, wie läuft das ab?
Ja, also absolutes Freizeitgolf. Ich bin da auch sehr unprätentiös, muss ich sagen, in meiner Herangehensweise. Ich habe angefangen Ende 2017, glaube ich, erst. Das war nach einer Fußball-Großveranstaltung, die wir hatten in den Niederlanden. Und da war ich mit einigen Kollegen zusammen und die haben permanent vom Golfspielen geredet. Und der andere hatte da auch angefangen schon vorher oder ein, zwei Jahre vielleicht vorher. Und die waren wie paralysiert, wenn wir an irgendeinem Golfplatz vorbeigefahren sind in den Niederlanden, wenn wir von einem Spiel zum anderen gereist sind. Und auf der Rückfahrt hat er mich dann, wir hatten, glaube ich, 8 Stunden Rückfahrt dann nach dem Finale war es, glaube ich, oder das war Spiel um Platz 3, ist egal. Und dann haben wir im Auto gesessen, waren wahnsinnig viele Baustellen von Holland bis München. Und es hat ewig gedauert. Und er hat mir permanent erzählt, wie geil also Golfspielen ist. Und hat dann die Plätze rausgesucht und hat gesagt, du, bei dir um die Ecke gibt es einen Schnupperkurs und da kannst du das machen. Und das geht schon für 99 Euro oder für 29 Euro und ein Wahnsinn. Und du wohnst ja da und da sind so viele Golfplätze bei dir um die Ecke und du musst dringend anfangen. Ja, und so ging das los. Und dann haben wir tatsächlich hier jemanden gefunden, das war gar nicht so weit. Da ist man zwar immer vorbeigefahren, hat sich aber nicht dafür interessiert, für so eine kleine Anlage. Und dann haben wir da einen Schnupperkurs gemacht und dann ist das so da losgegangen. Ja, Platzreifekurs und so hat sich das entwickelt.
Und spielst super. Jetzt zur Zeit, was für eine Spielstärke, was hast du?
Ja, ich sag mal, es ist so um die 20. Ja, gut. Das ist mal mehr, mal weniger. Konstanz ist das, was natürlich gesucht wird permanent im Leben. Ja, also konstant ist alles, aber nicht das Golf. Und man muss da, ich sag mal, vielleicht auch so ein bisschen von den eigenen Ansprüchen runtergehen, einfach ein bisschen entspannt daran gehen. Manchmal denkst du dir, oh, das darf nicht wahr sein. Ja, was hast du da wieder für einen Scheiß zusammengespielt? Dann siehst du andere, die schlagen auch daneben. Ich gucke ja viel im Fernsehen auch. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, naja gut, wenn der jetzt, das ist sein Beruf eigentlich, ja, und wenn der mal den 50 Meter Pitch irgendwie 18 Meter hinter das Grün knallt, weil er eben der Schläger irgendwie ausrutscht, das passiert mir zwar etwas häufiger, aber wenn es dem passiert, dann darf das bei mir auch ruhig passieren. Da muss man einfach etwas entspannter rangehen, glaube ich.
Ja, das ist auch menschlich, ne? Also das hören wir ja von unseren Schülern auch immer ganz, ganz oft. Naja, wo die auch hinhauen, naja, na klar hauen die irgendwo hin. Na klar, also das ist total menschlich. Und man sieht ja immer nur meistens die guten Schläge im Fernsehen. Aber apropos Fernsehen, wie ist denn das so für dich, Bernd? Jetzt bist du ja viel, viel unterwegs im Wintersport, Fußball. Juckt es da nicht auch mal so irgendwie Golf moderieren zu können? Wir haben es ja leider nicht im Free-TV.
Ja, juckt, aber ich glaube, dafür bin ich dann doch nicht gut genug, ehrlich gesagt. Also da bräuchte man schon einen Co-Kommentator, der das richtig gut einzuschätzen weiß. Ja, weil ich glaube, so in das letzte Detail hinein, dafür mache ich das noch nicht lang genug. Und da würde ich dann auch bei der einen oder anderen Situation, klar, würde ich erkennen, wenn er aus 30 Metern den Putt einlocht, dass das ein guter Putt war. Das würde ich erkennen, ja. Und das erkennen aber auch alle anderen, ja. Und, aber ich sag mal so, ins allerletzte Detail hineinzugehen, glaube ich, da fehlt es dann doch noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen viel. Also da denke ich mir, nee, du lass mich mal meine Sachen machen und ich höre den anderen ganz gerne zu, dem einen mehr, dem anderen weniger, aber das ist wie im richtigen Leben und das ist bei mir auch nichts anderes. Also von daher, lass mich das machen, die machen das gut, alle machen das richtig gut und ich höre da ganz gerne zu.
Und würde das fürs Golfen in Deutschland was verändern, wenn es im Free-TV laufen würde? Oder ist es wirklich doch noch so eine vorurteilsbehaftete Randsportart, dass es nichts bringen würde? Wie ist deine Einschätzung? Was meinst du?
Also ich glaube, die Gruppe an Menschen, die in Deutschland Golf spielt, ist dafür einfach zu klein. Dass das im Free-TV, wir haben es ja mal gemacht beim Bayerischen Rundfunk hier, wir haben die BMW Open damals in Eichenried, das ist bei mir um die Ecke hier, haben wir ein paar Mal übertragen, wir haben es auch im Free-TV gemacht, unser damaliger Sportchef Eberhard Standig war ein ganz, ganz großer Golf-Fan, ja, das hat man immer gemacht, also in aller Ausführlichkeit auch sehr schön, sehr gut produziert. Das hat ja eine sehr geringe Anzahl an Menschen vor das Fernsehen gelockt, trotzdem ist es, finde ich, ja auch der richtige Ansatz gewesen, das im Free-TV zu zeigen, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gehört einfach dazu, nicht nur Fußball oder Ski, sondern auch solche Sportarten wird ja auch gemacht, aber insgesamt glaube ich, ist das Klientel zu gering, dass du sagen kannst, damit lockst du jetzt den allerletzten aus Münster oder aus Berlin oder aus München hinter dem Ofen her und der sich damit fürs Golf begeistert. Dafür ist es leider, finde ich, sind es zu wenig Menschen, die sich dafür in Deutschland begeistern können.
Was macht es denn aus für dich, dieses Spiel?
Naja, das Spiel macht für mich aus im Endeffekt das immer wieder Neue, ja. Also es ist kein Schlag wie der andere, es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Ich finde, man muss sich sehr gut konzentrieren, wenn man einigermaßen gut spielen möchte. Du musst da komplett abschalten. Ich habe das gemerkt, weil man ja eigentlich immer auch am Telefon erreichbar sein muss. Wenn du das Handy anhast und es einmal klingelt, ist die Runde eigentlich durch, ja. Dann kann man es komplett lassen. Wir hatten so einen Fall bei einer Veranstaltung, die ich teilnehmen durfte, hier mit der Sportgemeinschaft des Bayerischen Rundfunks. Als es am Abschlag, erstmal schon fast zu spät zum Abschlag kam für das Turnier, weil doch vorher 13 Mal hin und her telefoniert wurde wegen irgendeiner Schalte. Und dann ist der Abschlag halt leider genau 7 Meter weit gegangen. Und wenn man dann einfach so hin, man fällt dann so dahin, ja, du bist jetzt dran, ja, ich komme ja, ja, du musst doch jetzt schlagen, ja, ich bin ja schon da, ja. Mhm. Und dann verfällt man in irgendeine Hektik, schlägt dann irgendwie drauf, 20 Leute stehen außen rum und denken nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für einer? Und dann bist du halt mit dem 4. Schlag irgendwie mal auf dem Fairway gelandet und dann ist die Runde eigentlich durch, ja. Und danach geht es dann ganz gut, ne? muss man ehrlich sagen, weil danach einfach das Telefon genommen, ausgemacht, ins Berg reingetan und gesagt, okay, jetzt Schicht im Schacht, ja, jetzt spielen wir hier Golf. Aber das finde ich die größte Herausforderung, ja, an dieser Sportart. Das ist das eine, das, was mich fasziniert. Das andere, was mich total begeistert, ist das draußen rumlaufen in der Natur. Ich mag das wahnsinnig gerne, ja. Was so ein bisschen stört, sind diese Bunkerhindernisse dazwischen. Ja, die sind manchmal ein bisschen lästig. Und das hat jetzt die Fahnen doch nicht dastehen, wo man den Ball hinspielt. Aber gut, irgendwann kommt das eine zum anderen. Und dann ist es eine ganz, ganz tolle Sportart.
Das hast du gut beschrieben. Hat er gut beschrieben, ne Flo, oder?
Ja, sind so ganz viele schöne Sachen drin, die wir auch von anderen hören. Ne? Also als er sagt, so, jetzt, als ich das Handy weggelegt habe, dann ging es dann. Ne? So, jetzt geht es ja um nichts mehr.
Ich habe ja schon viel Schläge. Auch interessant ist es so, die Nervosität so am ersten Abschlag und so, ne? So zum Beispiel, wenn dann die Leute zugucken, da so.
20 ja, das, ist ja auch das ist, glaube ich, gar nicht mal so die Nervosität, ja. Ich glaube, das ist
eher der Stress.
Das ist eher der Stress, ja, dass du dann sagst, okay, ich habe es hier irgendwie aufgelegt, ja, ich muss jetzt dahin, den Ball oben drauf, dann alle warten schon, alle haben schon abgeschlagen, ja, und dann kommst du als Letzter dahin gewappelt und dann, das kann dann eigentlich nicht mehr gut gehen. Da muss man sich die Zeit nehmen, da musst du die Ruhe haben, da gehst du hin, völlig entspannt, ja, isst noch ein Müsli-Riegel und gehst einfach hin und haust diesen Ball entspannt dann einfach nach vorne. Einfach
ist ohne zu genau. denken. Ja. Ist einer der größten Fehler oder einer der größten fehlenden Punkte für die Amateurgolfer, dass sie keine Routine haben. Dass sie in diesen Stress gelangen, weil irgendwas im Zeitmanagement nicht passt, nicht stimmt, die Vorbereitung ist nicht gut und dann werden sie hektisch und dann klappt es oft nicht. Und das gilt aber für jeden Schlag, den man spielen muss. Ob es der Putt ist an der 18 oder der vierte Schlag an der 7. Es ist, diese Routine ist so wichtig, um einem selber in seinem Spiel zu halten.
Ja. Ne? Total. Also haben wir ja auch mal eine tolle Folge drüber gemacht über das Thema Pre-Shot-Routine. Es ist natürlich auch so dieses entspannt rangehen. Also es gibt sicherlich auch keinen Tourspieler, der da entspannt rangeht. Ne? Also das ist auch so ein Trugschluss. Die sind genauso aufgeregt, die sind genauso unter Strom wie ein Freizeitgolfspieler. Vielleicht jetzt nicht so brutal, aber sie sind unter Strom.
Die sind total unter Strom, klar.
Und es gibt halt auch viele, die das halt auch brauchen. Ne? Also Tiger hat immer gesagt, er will immer das Gefühl haben, dass seine Pupillen pochen. Ne? Also dieser Adrenalin, das muss ja auch gut sein. Also es fragen uns ja auch immer ganz viele zum Thema Stress auf dem Golfplatz. So, welches Mittel gibt es denn jetzt, um diesen Stress abzulegen, abzubauen? Klar, Zeitmanagement, was du gerade gesagt hast, Steffen, absolut korrekt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt kein Mittel. Es gibt kein Zaubermittel, Zaubergetränk, wo man sagt, so jetzt bin ich mal nicht aufgeregt, nicht unter Strom und jetzt bin ich hier völlig laissez-faire unterwegs und hau das Ding einfach mal weg. Das wäre eigentlich zu einfach. Ne? So wie Scotty Scheffler, Steffen, kannst du dich erinnern, wie der mal gesagt hat vor seiner Finalrunde in Augusta, er hat die ganze Nacht durchgeweint, weil er gedacht hat, er packt das nicht. Ne? Unfassbar.
Ja,
Besten Spieler aktuell, den wir auf dem Planeten haben. Aber er hat es dann auch gewonnen, das Turnier. Wie oft spielst du denn die Woche Golf, Bernd, wenn du Zeit hast?
Ja, also ich versuche so ein, zwei Mal zu spielen. Das versuche ich schon, auch so ein bisschen zu üben. Wir haben eine ganz gute Übungsmöglichkeit hier um die Ecke rum. Also das versucht man sich schon anzueignen. Ich finde auch, dass mit dieser Routine, weißt du, wenn du jetzt sagst, du spielst in der Freizeitgruppe oder bei so einem Freizeitturnier oder was weiß ich irgendwas, bei so einem Ding mit und machst dann deine eigene Routine. Die Leute schauen dich ja an, als wenn sie denken würden, also der macht jetzt hier, was macht er denn gerade? Ja? Was macht er denn da? Ja. Und was macht er denn da? Das wird natürlich schon komisch für die, ne? Und denkt sich, aha, der ein oder andere kennt einen ja schon, der Herr Journalist, der meint jetzt, er muss jetzt hier irgendwie den Tiger nachmachen, ja, und dann funktioniert der Schlag halt doch nicht. Das muss man irgendwie durchziehen, ja, das stimmt, da habt ihr recht, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn du das durchziehst, ist das, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Also das finde ich auch. Einfach mal sich davon freimachen, zu sagen, na gut, was interessiert mich denn das Geschwätz der anderen, sondern sich auf sich selbst dazu konzentrieren. Das ist keine schlechte Herangehensweise.
Ja, was ist denn, wenn du jetzt mal zu dem Journalismus nochmal zurück, große Veranstaltung, Ski-WM, bist du da nervös, bist du da aufgeregt noch, bevor es dann in die Live-Schelte geht sozusagen, Schalte geht?
Ach ja, also ich glaube, ich bin da immer noch ein bisschen aufgeregt, mal mehr, mal weniger. Das hängt ja auch immer so damit zusammen, was es jetzt gerade für eine Veranstaltung ist. Also das EM-Finale zwischen England und Deutschland der Frauen, als ich das kommentieren durfte in Wembley damals und am Ende waren es dann 23 Millionen Zuschauer, die das gesehen haben, da war ich froh, dass ich vorher eigentlich nicht dran gedacht habe, dass es so viele sind. Ja, weil du natürlich, wenn du das weißt im Hinterkopf, dann denkst du dir, oh Gott, was, jetzt muss man es ganz besonders machen oder jetzt muss man irgendwie außergewöhnlich tolle Ideen haben bei seinem Kommentar. Ist auch für mich irgendwie dann falsch, wenn du dann in dem Moment versuchst, irgendwas Besonderes zu machen, sondern ich habe dann mir auch so angeeignet, einfach ein bisschen bei sich zu bleiben und dann einfach so zu kommentieren wie immer, ist, glaube ich, die beste Herangehensweise. Aber ich glaube, wenn du nicht mehr nervös bist, wenn du da nicht mehr aufgeregt bist, so ein bisschen kribbeln, so eine leicht flache Hechelatmung, bevor es losgeht, wenn das weg ist, ja, dann sollte man es eigentlich lassen, ja, weil wenn das zu sehr zur Routine wird und so en passant läuft, dann ist es auch, glaube ich, nicht mehr so, wie man es sich im Fernsehen erhofft.
Du hast gerade Entschuldigung, ja, nee, sag mal, Flo, ich würde sonst fragen, es gibt da diese schöne Aussage auch von dir,
Bernd. Da wollte ich gerade direkt, weil du hast das Thema, ja? Bernd, Frauenfußball-EM-Finale England-Deutschland angesprochen. Du hast ja ein tolles Buch rausgebracht. Über den Titel müssen wir mal ganz kurz sprechen. Das interessiert Steffen und ich mich sehr. Ja. Warum Frauen den besseren Fußball spielen?
Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, davon gehe ich ja mal aus. Na klar. Natürlich, ja. Es ist ja in Münster und in Berlin ist es vergriffen, habe ich schon gehört. Weil da alle zu Zucker und Zucker die Golfshow gegangen sind, alle genau. Exemplare. Nein, das ist, wenn du das Buch gelesen hast und ganz am Ende nochmal Revue passieren lässt, was wollten uns die Autoren hier eigentlich damit sagen, kommt man, glaube ich, drauf. Es geht möglicherweise gar nicht darum, dass es der bessere Fußball ist, sondern dass es halt mehr einfach Fußball ist. Dass es mehr um Fußball als um das ganze Brimbramborium geht. Die Einfachheit des Sports, den Fokus mehr einfach auf dem Fußball zu haben, ja, und nicht auf Jubel à la Ronaldo, keine Ahnung, sich die Hose hochreißen, das T-Shirt vom Leib, Gott danken und so weiter und so fort und der Mutter und wem auch immer, ja, was da für Aktionen mittlerweile gestartet werden, ist ja Wahnsinn, sich nicht bei jedem Foul 34 Mal beim Platz zu rollen, was besonders wehtut, eigentlich mehr als das Foul, wenn der Platz gefroren ist und solche Dinge, ja, dass die Trainer da reinrufen und an der Seite die zum HB-Männchen werden, dass du denkst, ja, sag mal, bleib doch mal ein bisschen entspannt. Ja. Was also macht der es denn, geht da? Natürlich um viel, genau, was macht er denn da? Ja, es so rutscht mir eigentlich jedes Mal wieder raus. Ja. Also, dass du einfach mehr den Fokus auf den Fußball hast. Und es kippt mittlerweile auch schon so ein bisschen, auch da geht es jetzt mehr um andere Geschichten, hat man ja auch bei der letzten Weltmeisterschaft erlebt, dann geht es auf einmal um Alexandra Popp, da geht es dann um ihren Ehemann, um dies, um das, um was essen sie morgens und so weiter und so fort. Da kommen dann sehr viele Side-Stories, ist den Frauen gar nicht so recht, hat man ja auch gemerkt. Und das war eigentlich so die Intention, so ein bisschen einerseits die Geschichte des Frauenfußballs und andererseits die Erklärung, dass es bei dieser Sportart eigentlich noch mehr um den eigentlichen Fußball geht, um die Nahbarkeit, um die Fannähe als bei den Jungs.
Und wenn man dann dieses Sportereignis kommentiert hat, und hörst du dir das dann im Nachgang nochmal an, was du da so erzählt hast, oder war es dann jetzt? Oder, das ist eigentlich meine Frage, wenn man dann sagt, bei so einem Spiel gegen China, da lässt sie die Gegnerin stehen wie eine Peking-Ente. Ja. Ist das dann so, dass man danach denkt, scheiße, was habe ich denn da jetzt gesagt? Oder,
da hast du natürlich ganz tief im Archiv gekramt. Das war meines Erachtens 2000 oder 2004. Ja, ich konnte mich eigentlich leider schon gar nicht mehr dran erinnern.
Tut mir leid, also, aber der war halt irgendwie, ich denke dann immer, ja, den muss man erstmal bringen.
Ja, den muss man erstmal bringen, genau. Heutzutage undenkbar, bist du eigentlich sofort entlassen, muss man ehrlich sein. Und ja, es gibt so Sachen, da denkst du dir einfach nichts dabei. Okay, der ging daneben, ja, aber ja, gut.
Ja, ich fand ihn schon witzig. Ich meine, du hast gerade gesagt,
so total. Damals, ne? Total, ja.
Also, wir wollten ja, es gab die goldene Zitrone, glaube ich, für die frauenfeindlichste Bemerkung oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Ehrlich?
Also, ja, es war, es hat damals auch einiger, ja, das hat damals auch, ich sag mal, mittelmäßige Begeisterung hervorgerufen. Aber manchmal ist es halt so.
Ja, es ist halt so.
Ich fand das jetzt auch gar nicht überdramatisch.
Nö.
Heutzutage ist es wirklich so, du darfst gar nichts mehr sagen. Ja, das ist einfach so. Es wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Es ist eigentlich teilweise schon dramatisch, wie diese Entwicklung ist. Soziale Netzwerke, da wirst du beleidigt drauf und runter. Und die Leute schreiben dir da E-Mails, also ohne Absender, mit Fake-Adressen. Da denkst du dir manchmal, ja, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Aber gut,
ist halt so.
Ne?
Ja, der Berti Vogts hat ja auch gesagt, bei der Frauen-WM damals, hinten spielen sie Mann gegen Mann. Das ja. war ja auch so ein Ding. So, aber ich finde, es ist so egal.
Die Frauen insgesamt nehmen es ja auch viel lockerer. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Ja, und der wird auch nicht von der Libera gesprochen oder früher, ja, sondern da wird es für Libero und der nimmt den Ball mit der Brust an. Das ist für die was völlig Normales. Ja, und dann kommt diese teilweise, denkt man sich, ja, um Gottes Willen, jetzt bleibt doch mal ruhig. Ja, also das ist doch auch nichts Schlimmes. Also in der internen Kommunikation bei den Frauen. Die finden es eigentlich schlimm, wenn man Mädels sagt. Ja, das sagt auch der Bundestrainer. Der sagt auch, ja, ich freue mich, wenn ich mit meinen Mädels spiele. Horst Rubesch. Ja. Und das nimmt ihm niemand übel. Wenn ich sage, ja, die haben gut verteidigt, die Mädels, dann würde ein Shitstorm lösen aus irgendeiner Wokenecke, wo du dir denkst, ja, ey, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun? Ja, das sind doch Mädels. Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja? Ja, man sagt ja auch, beim Männerfußball sagst du ja auch, ja, Männer oder Jungs, ja, ihr müsst rausgehen. Kein Mensch würde sich aufregen, wenn einer sagt, die Jungs haben heute nicht gut gespielt.
Ja, das stimmt. Aber
bei Frauen ist es komplett anders. Ja? Und das sollte das Buch so ein bisschen aufzeigen, dass die intern im Endeffekt das komplett anders sehen als der Großteil der Leute, die meinen, sie müssen jedes Wort auf die Goldwaage legen und hier irgendwie zum Chefankläger in der ganzen Republik sich aufmanscheln.
Ja, genau. Deine große Leidenschaft ist dennoch der Wintersport, oder? Das ist die größte Leidenschaft, kann man das so sagen?
Absolut. Also der Wintersport ist da auch ganz anders. Der ist sehr viel familiärer, sehr viel näher. Da wirst du über viele, viele Jahre hinweg auch noch mit Freunden zusammen sein aus allen Regionen des Wintersports, egal ob das Rodler, Skifahrer, Bobfahrer, Eisschnellläufer, Biathleten oder was weiß ich was ist. Also diese Gruppe, gerade die Ski-Alpin-Gruppe, hält sehr, sehr gut zusammen. Und das ist das, was es einfach so schön macht. Da kennt man sich untereinander. Das ist so, ja, größere Family, würde ich mal sagen. Und auch wenn die zurückgetreten sind oder nicht mehr in ihrem Sport dabei sind, die kennen einen viele Jahre danach auch noch. Und das ist einfach das, was man schätzt und lieben gelernt hat.
Cool. Und ganz kurz noch, in deinem Buch, jetzt kommt's, Bernd, in deinem Buch, ne? Ja. Da erzählst du diese schöne Geschichte über den Hermann Mayer.
Ja.
Diese kleine Anekdote, wie er nicht zurück nach Hause kommen konnte, weil irgendein Fahrer oder nicht, es war nicht verfügbar. Es gab kein Absolut. Taxi, was auch immer. Ja. Ne? Das ist doch diese Geschichte. Ja. Willst du uns die mal erzählen kurz?
Ja, die Geschichte war damals wirklich sehr interessant. Hermann Mayer, also das Buch ist ja immer noch, obwohl die Auflage fast ausverkauft ist, aber immer noch zu bekommen bei Amazon für 24,90. Ja, was macht er denn da? Nur um das mal hier, es gibt immer andere tolle Bücher, wir müssen ja Werbung für alle anderen tollen Bücher machen. Es gibt nächstes Jahr übrigens auch ein Golfbuch, aber da komme ich jetzt, was heißt nächstes Jahr, dieses Jahr, aber da kommen wir dann vielleicht später nochmal drauf. Nein, also Hermann Mayer hat damals bei uns, hat uns damals besucht, der war der Held von Nagano, ja, der Herminator, und kam ins Studio zu Blickpunkt Sport und ist er die ganze Zeit geblieben und ist dann am Ende der Sendung, sollte er wieder abgeholt werden vom Fahrdienst, der ihn dann zurück nach in die Flachau beziehungsweise nach Sölden gebracht hat, ins Trainingslager, und der Fahrer kam nicht und kam nicht und kam nicht, und um 23 Uhr ist er dann ein bisschen unruhig geworden, der Herminator, und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes, ich fahre dich selber nach Hause. Ja, also, und ein Kollege ist noch da geblieben und hat gesagt, jawohl, ich lasse dich jetzt nicht 3 Stunden nach Sölden hin und 3 Stunden wieder zurückfahren, um 23 Uhr, er fährt mit, und der Herminator hat gesagt, super Sache, was hast denn du für ein Auto? Ja, und weil er erstmal wissen wollte, was ist das für eine Automarke, und kann er hinten auf der Rückbank, kann er sich da hinten quer reinlegen. Ja, das hätte ja auch ein VW-Up sein können. Da hätte nur der Mayer reingepasst, ja, und sonst nicht mehr viel anders. Naja, und dann sind wir also los, haben das geklärt gehabt, das Auto war groß genug für ihn. Und er saß dann hinten quer drin, wir beide vorne sind in die Tanke gefahren. Der Kollege hat das Auto vollgetankt. Ich habe aus einer Tiefkühlbox da, habe ich mit dem rechten Arm alle belegten Brote, die drin lagen, rausgenommen. Ja, einmal so durchgewischt mit dem rechten Arm. Das war hochinteressant. Hatte dann irgendwie so 14 Sandwiches in der Hand zu meiner Tankrechnung. Und der Kassier hat dann gemeint, wollen Sie wirklich alle haben? Da habe ich gesagt, ja, ich brauche alle, weil wir fahren jetzt Hermann Mayer nach Sölden. Und dann hat er gesagt, ja, ist natürlich logisch, ist klar, gar kein Problem, an der Tankstelle da in Freimann. Hermann Mayer, fahren Sie nach Sölden, logisch. Und den Ministerpräsidenten nehmen Sie auf der Rückfahrt wahrscheinlich wieder mit. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, ganz so ist es nicht, aber so ähnlich. Und wir haben also die ganzen Brote eingepackt, sind dann losgefahren, haben noch gewinkt an dem Kassiererhäuschen vorbei, der ist fast in Ohnmacht gefallen, also wirklich Hermann Mayer da dann drin saß in dem Auto, in dem Privatauto. Und dann sind wir nach Sölden gefahren, so 50, 60 Kilometer ging es ganz gut. Dann hat er gesagt, du kannst ruhig ein bisschen schneller fahren, das mitten in der Nacht, ja. Und ich habe dann gesagt, pass auf, wenn wir jetzt nach Österreich kommen, oh, das ist kein Problem, das ist kein Problem. In Österreich, Strafzettel ist kein Problem, die Leute kennen mich. Ja. Und, das ist schön, wenn sie dich kennen, aber die kennen ja mich nicht. Ja. Und naja, wir sind dann irgendwie nach Sölden gekommen. Er ist dann in sein Hotelzimmer, hat den Schlüssel vergessen gehabt, so ist man da im Skisport und ist dann über drei Balkone eingestiegen, dass er in sein eigenes Zimmer kam, hat irgendwie die Balkontür aufgemacht, morgens um zwei. Also es war legendär und eine der schönsten Geschichten, die man wirklich erlebt. Das ist Skisport pur, ja, das, genau so ist es. Also da kommt nicht eine Horde von Beratern mit und Mentaltrainern und was weiß ich irgendwas, die ihm sagen, muss das sagen, das sagen. Na, der hockt sich rein in das Auto, isst 13 Sandwiches, fährt zurück und steigt in meinem Balkon in sein Zimmer ein. Also
großartige Geschichte. Ja. Ja. Jetzt hast du natürlich einen rausgehauen, Bernd. Golfbuch, erzähl mal. Wow,
ja. Bin mal gespannt. Golfbuch ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Es gab die Idee, dass jemand an mich herangetreten ist, hat gesagt, du, pass auf, du hast ein schönes Skibuch gemacht, schönes Fußballbuch. Hättest du nicht Interesse, auch mal ein Golfbuch zu machen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt habe ich ein Buch zusammen. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Ja, also es ist mega, mega aktuell, was ich gerade erzähle, weil übernächste Woche ist die Abgabefrist und kommt im Mai mit Sophia Popov.
Mm. Das halte natürlich sehr gut.
Ist klar.
British Open-Siegerin, nur mal so, ne? Am Rand.
Absolutely. Ne? Und das wird ein sehr nettes Buch. Wie sie sich da durchgekämpft hat, hochgekämpft hat, bis zu diesem British Open-Sieg, ja mehr oder weniger aus dem Nichts heraus, ja.
Ja.
Und schwer krank gewesen ja auch vorher und da stand die Karriere ja auch so ein bisschen auf der Kippe, also sozusagen from zero to hero und das, jetzt ist sie, ja, jetzt fängt sie ja wieder an, sie hat jetzt das Kind gekriegt und jetzt wird sie wieder anfangen dieses Jahr in den nächsten Wochen und da freue ich mich schon total drauf und wir haben also echt eine ganz, ganz nette, ganz, ganz nette Storyboard und was so ein bisschen so eine Mischung ist aus Biografie, Sophia Popov und auch Golf-Tipps für den Otto-Normalspieler. Ja, also nicht so für Cracks wie ihr, ihr kennt das natürlich alles, aber Menschen wie ich, die sich da nicht so gut auskennen und nicht so sehr gut spielen, also so, so mittleres Handicap, die finden da, glaube ich, sehr schöne Geschichten vor, wie man auch selbst üben kann, Strategien, Herangehensweisen, was man üben soll, was man nicht üben soll, was brauchst du im Bag, wie fängst du an eigentlich, ist es teuer oder nicht teuer, kann man auch mit einfachen Mitteln Golf spielen, ja, so ein paar Vorurteile mal ausgeräumt, dass du eigentlich aus der mittleren Fürstenerbendynastie stammen musst, um dir Golf zu leisten zu können. Das ist ja alles gar nicht so, das kann man auch anders machen. Und das soll im Mai, wird Anfang Mai erscheinen.
Alles, cool. was die Golfszene belebt, ist großartig. Und auch mal von einer Tourspielerin ist auch mal schön, als immer nur von den Männern, absolut. Ne? Und da gebe ich dir übrigens recht, also dieses Frauengolf ist auch eine tolle Sache, wenn man den Solheim Cup gesehen hat oder überhaupt, wie elegant die Golf spielen, ist das eine schöne Sache. Ne? Die haben dann ihre Freunde oder Männer dabei, die Caddies machen teilweise und das ist auch eine ganz andere Atmosphäre auf der Damentour als bei den Männern übrigens.
Ich finde übrigens auch, wenn ich jetzt mir das anschaue, vom Schwung her, ja, oder von der Ästhetik her, ja, ist ja das, wenn du dir eine Runde Frauengolf anschaust oder ein Turnier Frauengolf anschaust, es ist ja eigentlich viel schöner als bei den Jungs, ja, weil wenn du das siehst, wie sauber die Schläge sind, wie ästhetisch das ist, auch nachvollziehbar, teilweise, wenn du auf der PGA Tour schaust und dann denkst du dir, ja, um Gottes Willen, der zertrümmert jetzt den Schläger da im Abschlag, ja, das ist ja überhaupt für mich gar nicht mehr nachvollziehbar. Während da kann ich ja gucken, okay, so muss man es eigentlich machen. Und das finde ich auch spannend. Fällt immer so ein bisschen hinten runter.
Ja, absolut. Ich finde auch, das Damengolf hat sich auch extrem entwickelt die letzten Jahre. Ne? Also du hast halt, früher war es wirklich noch so ein bisschen eine Randerscheinung. Da haben wir dann Laura Davis gehabt, Steffen, ne? und Annika Sörenstam mit zwei Megastars. Aber das war es dann auch schon, ne? Gut, ja, Mira Nagel und Martina Eberl. Das waren so die beiden einzelnen, Elisabeth Estal vielleicht noch, so die einzigen drei Damen, die man so ein bisschen kannte. Aber mittlerweile hat sich das so toll entwickelt. Auch der Solheim Cup wird immer mehr zum absoluten Mega-Event. Ich glaube, das hat damals auch in St. Leon Roth hat er mal stattgefunden.
Ja, genau.
Das war ein riesiger Schuss für Damengolf in Deutschland.
Da hat sie auch, glaube ich, mitkommentiert. Also das ist, ich möchte natürlich nicht so viel verraten aus dem Buch heraus, aber man soll es auch noch kaufen. Wenn du alles vorher schon erzählst, dann ist es ja langweilig. Aber die, diese Geschichte, da hat sie damals mitkommentiert und mitmoderiert. Das wurde ja zum Beispiel im Free TV gezeigt.
Richtig, da kann ich mich erinnern, das haben die gezeigt und das war auch ein Riesending in Deutschland damals oder vielmehr in der Golfwelt. Das war toll, wie sie das gemacht haben dann in St. Leon-Roth. Da brauchst du halt auch so einen Verrückten wie damals den, sagen wir mal, der Kaiser, der die WM nach Deutschland holt oder den Hopp eben, der mit SAP und mit diesen Möglichkeiten, die da in St. Leon-Roth sind, eben so ein Event nach Deutschland holen kann. Ne? Ohne solche
Leute geht's nicht. Ja. Wenn auf dem normalen Budget rausgeht, sowieso bei keinem mehr, du brauchst irgendeinen Freak, der sagt, okay, das ist mir ein paar Euro 50 wert. Und das ist gut investiertes Geld gewesen, fand ich. Also weil ich mir das auch im Nachhinein alles nochmal angeschaut jetzt, da gab es ja so ein bisschen im Internet, konnte man da nochmal gucken, um auch zu wissen, was sie damals gemacht hat, ja, für das Buch. Und das war eine mega Begeisterung, eine mega Stimmung. Also das war schon toll. Und anhand solcher Ereignisse siehst du ja, okay, es funktioniert. Es könnte ja auch funktionieren, ja, aber es müsste halt eine gewisse auch da Konstanz, eine Kontinuität rein, dass du sowas jährlich machst, halbjährlich und so weiter und so fort. Wenn du solche Events hast, kannst du die Menschen da dran führen. Das ist, glaube ich, durchaus machbar. Nur einmal alle 15 Jahre, das reicht nicht.
Kommen wir mal zurück zu deinem Golfspiel, Bernd, ja?
Oh, bitte nicht.
Naja, doch, so ein bisschen.
Ach, das wäre schon vorbei.
Die Zeit ist abgerettet. Du stehst da jetzt und spielst eine Runde Golf. Sag mal, was kannst du am besten, was macht, bereitet dir Probleme? Und wenn du so jetzt so mit zwei so Typen wie mit uns so redest und du würdest jetzt über dein Spiel was wissen wollen, was würdest du wissen? Es ist alles erlaubt. Was möchtest du gerne wissen?
Also ich würde gerne wissen, wie kriege ich Konstanz in die Schläge rein? Ja, das würde ich wahnsinnig gerne wissen. Wie bewege ich diesen, ich sag mal, mittelmäßig geeigneten Körper dazu, dass er auch eine gewisse Rotation bekommt, ja, dass er, welche Übungen kann ich zu Hause machen, um etwas mehr Rotationsmöglichkeiten in diesen Körper hineinzubekommen, so um die Hüfte herum. Da ist relativ viel Potenzial vorhanden, würde ich mal sagen, ja, also zumindest von der Masse her. Und das würde mich am meisten interessieren, weil es funktioniert immer mal wieder was gut und es funktioniert immer wieder was überhaupt nicht gut. Ja. Also wenn man sich so eine Runde normal vorstellt, ich sage, Putten ist ganz okay, übe ich auch relativ viel, im Unterschied zu anderen muss ich auch sagen, mache ich ganz gerne, gefällt mir einfach ganz gut. Das ist nachvollziehbar, wie man sich da verbessern kann mit den Drives am Anfang. Ja, ist es von der Streuung her, ich würde mal sagen, gibt es eine relativ große Bandbreite. Ja, das ist die Benchmark, glaube ich, gar nicht so zu erkennen. Also, ich glaube, der Schlüssel zu allem ist mit das kurze Spiel. Ja, da will ich mich jetzt dieses Jahr ein bisschen drauf mal konzentrieren, dass ich gesagt habe, okay, man muss sich ja mal was vornehmen fürs Jahr. Alle haben gute Vorsätze. Die einen rauchen nicht mehr, die anderen saufen nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal gucken, dass ich in das kurze Spiel etwas mehr Ruhe, Konstanz
reinkriege. Prioritäten setzen.
Prioritäten setzen, ja, weg mit den Diäten, mit den Blitzdiäten, ran an das kurze Spiel.
Sehr gut. Also du brauchst natürlich drei Sachen für gutes Spielen. Du brauchst eine Schlagflächenkontrolle, damit die Dinger nicht links und rechts wegsegeln. Du brauchst eben, das setzt eine gute Griffstruktur voraus. Wenn man den Schläger greift, wie als wenn man jemanden erwürgen will, dann wird es nichts. Der Griff muss perfekt sein, das ist das Erste. Dann braucht man natürlich Schlaglänge und Wiederholbarkeit. Das sind die drei wichtigsten Punkte. Ne? Die Richtung kommt über die Griffhaltung. Stimmt's, Flo?
Yep.
Alles andere sind Power-Optimierer. Hüften, Arme, Oberkörper, Beine und sowas. Da kannst du powern, aber die Richtung kommt von den Händen.
Ja, Der Griff ist ganz okay bei mir, sagen sie alle. Also der Griff ist jetzt, also am Griff liegt es jetzt nicht.
So, das ist schon mal gut.
Glaube ich jetzt mal einfach. Also das weiß ich jetzt nicht, aber am Griff haben jetzt die wenigsten rumgemäkelt, ja. Also eher, da geht es eher um Kopf und wie gesagt, Rotation und was dir da alles so erzählt wird. Ja, ich gucke ja auch viel im Internet, so ein bisschen Videos und so. Also ja.
Also was wir den Leuten immer sagen, ist in der Tat ja wirklich so, wenn man, guck mal, aus 100 Metern oder Tourspieler haben bei einer Schlaglänge, die sie schlagen wollen, ungefähr 6% Abweichung zur Fahne, wenn sie den Ball dahin hauen. 100 Meter sind sie 6 Meter weg. Ja? Tourspieler. So, und Bogey-Golfer, so wie du es bist, vielleicht 10%. Das heißt also, wenn du 160 Meter schlägst, ist der auch 16 Meter rechts oder links. Und 16 Meter rechts oder links ist natürlich schon grün verfehlt, wahrscheinlich, vielleicht.
Das ist ein Schlag mehr. Mhm.
So, darum kannst du es nur schaffen, indem du, wie du es richtig sagst, das kurze Spiel schärfst. Nämlich, die können sich nämlich aus 16 Meter retten. Die Jungs im Fernsehen. Und die Hobbyspieler zu selten. Und das kostet diese Schläge, oder Flo?
Total, ja. Also das ist halt auch, viele meckern ja dann auch immer wieder, das Green in Regulation nicht getroffen und wieder das Green verfehlt. Naja, also erstmal müssen wir festlegen, wer muss das Green in Regulation treffen. Also Scratch-Golfer, Handicap 0, als auch Tourspieler, Tourspielerin. So, das heißt also ein Freizeit-Golfspieler mit oder Bogey-Golfspieler oder der Weekend-Warrior, wie wir Steffen und ich immer gerne nennen, die verfehlen nun gerne mal das kurz das Grün. Das ist das Normalste der Welt. Ich glaube auch, wenn das Golf sehr konstant wäre, dann wäre es vielleicht auch nicht so spannend und es wären weniger Herausforderungen, aber ich bin total bei Steffen. Also das kurze Spiel zu schärfen rund ums Grün. Ich habe das selber erlebt mit unserer AK50 Herrenmannschaft, haben wir erste Bundesliga gespielt, deutsche Meisterschaften im Finale und da stehen ja dann so wirklich 500 Jahre Golferfahrung auf dem Platz. Ne? Und dann nehmen die halt aus 120 Metern, nehmen die ihr Holz 7, Holz 9. Also das ist jetzt nicht so, wenn dann ein 65-Jähriger steht, dass der aus 190 das Grün trifft. Also überhaupt nicht. Und die verfehlen unheimlich oft das Grün, gerade bei den längeren Par 4s. Aber die hauen dir alles im kurzen Spiel an den Stock. Also so, dass es schon echt langweilig ist. Natürlich über die Jahre hinweg Erfahrungen gesammelt, Chippen, Pitchen, Grünbunkerspiel. Also das ist ein super Ansatz, also ein toller Ansatz als ja, Trainingsprogramm für dieses Jahr, Bernd. Kurzes Spiel. 70% ja. Kurzes Spiel, 30% langes.
Ja, kurzes Spiel und lange Hoffnungen. Das wären das wäre so das Motto, ja, dass du nach gutem kurzen Spiel lange die Arme hochreißen kannst und sagst, jawohl, das ist jetzt die 16% oder die 10%, die kann ich jetzt gut gebrauchen.
Super. Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich, oder Flo, was meinst du?
Total.
Bernd, wenn du noch was brauchst, Zunker, Zunker, die Golfshow, findest du auf Instagram, YouTube, übrigens auch ein Buch, wo du auch was nachlesen kannst fürs kurze Spiel, wo du dir ein paar Challenges geben kannst. Ich fand das super interessant, vor allen Dingen mal weg von Golf, ein bisschen in die anderen Sportarten auch reinflohen, ne?
Total, ja, sehr schön.
Und die ganze Zeit diese Stimme auf dem Ohr finde ich sensationell, muss ich ehrlich sagen. Ja. Bernd, was steht als nächstes an, ganz kurz noch?
Kitzbühel. Nächstes ist Kitzbühel, da geht es jetzt, wann ist es jetzt? Nächste Woche geht es hin, ja. Da kommt dann Kitzbühel. Was macht er denn da? Vielleicht die Neuauflage, Thomas Dresen. Ich freue mich schon, wenn ich ihn wieder sehe. Jetzt ist er erstmal in Bengen diese Woche. Hoffentlich ist er wieder gesundet. Er war ja etwas krank zuletzt. Und das wird spektakulär. Kitzbühel ist immer spektakulär. Kitzbühel ist aber von hohem sportlichen Wert. Es ist, wie gesagt, die unglaublichste Abfahrt der Welt, wie sie einmal sagen. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerschwerste, da gibt es ähnlich schwere, aber sie wird halt immer zur allerschwersten gemacht. Ist auch gut so, einer muss ja so ein bisschen einen Mythos haben und das ist der Mythos Kitzbühel. Das wird auch dieses Mal wieder so sein, 3 Rennen dann, Freitag, Samstag, Sonntag und mit Slalom und allem drum und dran. Und da kann man auch wieder mal zeigen, Kitzbühel ist mehr als Weißwurstparty, Arnold Schwarzenegger, David Alaba auf der Tribüne und dann wird auch richtig geiler Sport geboten und darum geht es mir eigentlich. Teilweise Promi-Auflauf, ein bisschen zu viel, aber mein Gott, leben und leben lassen.
Super.
Super.
Dann gucken wir uns die Streif an, ne? Streif heißt sie, ne?
Streif, ja, genau.
Genau, genau. Am Wochenende und Steffen und ich danken dir, lieber Bernd, für das sehr amüsante, interessante Gespräch, wünschen dir viel Spaß in Kitzbühel mit viel Erfolg für dein Golfbuch. Steffen, hast du noch was?
Nein, ich bin durch. Vielen Dank, Bernd. Großartig. Alles Gute für die Zukunft, für die Golfsaison. Griff checken, hau auf den Ball rauf wie ein Ochse, wie die Männer im Fernsehen und mach dein kurzes Spiel scharf. Dann wird's auch was. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, und, danke. Danke, gerne.
Und wir freuen uns, wenn wir in echt zusammen im Bayernland mit dir zusammen mal eine schöne Golfrunde spielen in der Zukunft.
Würde mich sehr freuen. Meldet euch bitte. Ja, wenn ihr mal hier unten seid, meldet euch einfach Und da wirst du mir auf meinen Griff schauen. Ja, du schaust mir auf die Hände. Ja, nicht wie anderen, nicht wie alle anderen auf meine langen Beine, sondern du schaust auf meine Hände.
Mit Leidenschaft auf deine Hände.
In den Rest nach Flo. Ja, genau. Nee, also die, du weißt ja selber, wie das ist. Auch als Reporter sind die, ja, die Hände das Kapital.
Ja. Vielen Dank, Bernd.
Macht's gut.
Mach's gut. Wir sehen uns. Ciao. Bis ciao, bald bei Zunk und Zunker, der Golf-Podcast. Macht's gut.
So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch nun weiterhin viel Spaß beim Bälle suchen und freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Zunker und Zunker.